Frau Jones, unsere Hauswirtin, kam oft in mein Zimmer, da ich nie ohne Charlie ausging. Es dauerte nicht lange, da hatte sie es heraus, dass wir die Kirche um eine Zeremonie betrogen hatten und wusste sie auch die Verhältnisse, unter denen wir lebten, was ihr gar nicht zu missfallen schien, und nur zu bald hatte sie Gelegenheit, was sie mit mir vorhatte, auszuführen. Einstweilen aber sagte ihr die Erfahrung, dass ein so festes Band, wie das unsere zu lockern oder aufzulösen, den Verlust zweier Mieter nach sich ziehen könnte, wenn sie einen von uns den Auftrag merken ließe, den sie von einem ihrer Kunden hatte, mich entweder zu verführen oder meinem Liebhaber wegzunehmen, koste es, was es wolle. Aber die Grausamkeit meines Schicksals ersparte der Jones die Mühe, uns auseinanderzubringen. Fast 11 Monate lang lebte ich in Glück und Freude. Und nun musste ich erfahren, dass nichts, was so intensiv ist, lange Dauer hat. Ich war 3 Monate von Charlie schwanger gewesen, ein Umstand, der seine Zärtlichkeit sicher noch vermehrt haben würde, hätte er Gelegenheit gehabt, es zu zeigen. Da fiel der tödliche Schlag der Trennung auf uns nieder. Ich will über die Einzelheiten rasch hinweggehen, denn es schaudert mir noch heute davor und ich begreife jetzt noch nicht, wie ich es überleben konnte. 2 Tage, eine Ewigkeit für mich, hatte ich nichts von Charlie gehört. Ich, die ich nur durch ihn atmete, nur in ihm existierte und noch keinen Tag gelebt hatte, ohne von ihm zu hören oder ihn zu sehen. Am 3. Tag endlich war meine Aufregung so stark, dass ich ganz krank wurde und unfähig, es länger zu ertragen. Ich fiel aufs Bett und klingelte Frau Jones, die mich die Zeit über nicht getröstet hatte. Sie kam herauf und ich hatte kaum Atem und Leben genug, sie zu bitten, Mittel und Wege zu finden, um zu erfahren, was aus meinem Geliebten geworden war. Sie bemitleidete mich auf eine Weise, die meinen Kummer nur noch erhöhte, und ging, um den Auftrag auszuführen. Sie hatte gar nicht weit bis zu Charlies Haus. Er wohnte ganz nah, in einer der Straßen, die nach Covent Garden führen. Hier schickte die Jones nach einem Dienstmädchen, deren Namen ich ihr angegeben hatte und das Auskunft geben konnte. Das Mädchen kam alsbald und erzählte Jones, dass der Sohn ihres Herrn, eben mein Charlie, tags zuvor London verlassen habe, wie es das ganze Haus wisse. Und das hätte der Vater zur Bestrafung seines Sohnes angeordnet, weil ihm die Großmutter mehr gegolten habe als er selbst. Der Vorwand, unter dem der Vater die Fahrt als unumgänglich nötig hinstellte, war, dass es die Sicherung einer ansehnlichen Erbschaft gelte, die Charlie von seinem Onkel zugefallen sei, wovon er kürzlich Nachricht und eine Abschrift des Testaments erhalten habe. Der Vater hatte hinter seines Sohnes Rücken schon alle Vorbereitungen getroffen, einen Kontrakt mit dem Schiffseigentümer geschlossen, der Charlie nach Frankreich bringen sollte, kurz alles so heimlich und geschickt gemacht, dass Charlie, der ahnungslos an eine kleine Fahrt auf der Themse dachte, sich wie ein Verbrecher auf dem Schiff behandelt sah. So war das Ideal meines Herzens von mir gerissen und zu einer langen Reise gezwungen, ohne dass er von irgendjemand Abschied nehmen oder eine Zeile des Trostes erhalten konnte, außer einer kurzen Anweisung seines Vaters, dass er seine Ankunft mitteilen solle, und einige Briefe an französische Kaufleute. Alle diese Umstände habe ich erst einige Zeit später erfahren. Das Mädchen sagte noch, sie sei sicher, dass, wie man ihren lieben jungen Herrn behandle, der Tod der Großmutter sein würde, wie es denn auch wahr wurde. Denn die alte Dame überlebte die Nachricht von der Entführung Charlies nur um 1 Monat. Und da ihr Vermögen in einer Rente bestand, von der sie nichts zurückgelegt hatte, so hinterließ sie ihrem Liebling nichts, was der Mühe wert war. Den Vater vor ihrem Tode zu sehen, hatte sie sich entschieden geweigert. Als Frau Jones zurückkam und ich ihr Gesicht sah, glaubte ich, da es wenig Mitleid, ja fast vergnügt aussah, sie würde mich durch gute Nachrichten beruhigen. Aber wie grausam ward die Hoffnung getäuscht. Die Unglückselige durchbohrte mein Herz, wie sie mir gelassen das Schreckliche Stück für Stück erzählte, und dass er wenigstens auf 4 Jahre, dies Wort betonte sie boshaft, weggeschickt sei und dass ich daher vernünftigerweise nicht erwarten könne, ihn je wiederzusehen. Und alles das erzählte sie so ausführlich und mit allen Umständen, dass ich ihr Glauben schenken musste, und im großen Ganzen war es ja auch wahr. Kaum hatte sie geendet, fiel ich in eine tiefe Ohnmacht, aus der ich in eine andere erwachte. Ich kam mit dem Liebespfand meines Charlie zu früh nieder, aber der Unglückliche stirbt nie, wenn es gut für ihn wäre, und Frauen haben, wie das Sprichwort sagt, ein zähes Leben. Die grausame und eigennützige Pflege der Jones stellte mich wieder her und mein verhasstes Leben war gerettet. Statt der früheren Glückseligkeit und Wonne hatte ich nun nichts als Elend, Grauen und bitteres Leid. 6 Wochen lag ich im Kampfe der Jugend und Gesundheit gegen die freundlichen Angriffe des Todes, den ich beständig als Erlöser anrief, der meine Bitten aber nicht erhörte, denn ich stand wieder auf, war aber in einem Zustande der Betäubung und Verzweiflung, dass ich meinte, ich würde darüber den Verstand verlieren müssen. Aber die Zeit, die starke Trösterin, begann die Heftigkeit meiner Leiden zu lindern und mein Gefühl dafür abzustumpfen. Meine Gesundheit kehrte zurück, aber das Aussehen des Kummers, der Betrübnis und Ermattung behielt ich. Das milderte die Röte meines ländlichen Teints und machte mein Gesicht feiner und anziehender. Die Hauswirtin hatte mich die Zeit hindurch mit allem sorgfältig versehen und ließ es mir an nichts fehlen. Wie sie aber nun sah, dass ich mich wieder in einem Zustand befand, der ihren Absichten mit mir entsprach, wünschte sie mir eines Tages, nachdem wir gerade gegessen hatten, zur Wiederherstellung meiner Gesundheit Glück. Und das war die Vorrede zu einer schrecklichen und niederträchtigen Auseinandersetzung. »Sie sind jetzt, liebe Miss Fanny, wieder ganz wohl und mir sehr willkommen, wenn Sie so lange, als es Ihnen gefällt, bei mir bleiben wollen. Sie wissen, ich habe diese Zeit über nichts von Ihnen gefordert, habe aber doch eine ziemliche Summe von Ihnen zu bekommen, für die ich eine Bürgschaft haben muss.« Und damit gab sie mir eine Rechnung über rückständige Miete, Apothekenausgaben, Kost, Wärterin etc. etc. Im Ganzen eine Summe von 23 Pfund, 17 Schillingen und einem Sixpence, die abzutragen ich in der ganzen Welt nicht vermochte, da ich nicht mehr als 7 Pfund hatte, wie sie wohl wusste, und die hatte Charlie zufälligerweise in unserer gemeinsamen Kasse gelassen. Und da fragte sie mich auch schon, wie ich denn diese Summe zu bezahlen gedächte. Ich brach in Tränen aus, erzählte ihr von meiner Lage und dass ich die wenigen Kleider, die ich hätte, verkaufen und den Rest so bald als möglich bezahlen würde. Aber meine Notlage entsprach ihren Absichten und so wurde sie nur umso hartherziger. Sie sagte mir gelassen, dass sie ja an meinem Unglück sehr teilnehme, dass sie aber doch auch für sich zu sorgen hätte, so sehr es ihr auch ans Herz gehe, ein so junges, zartes Geschöpf ins Schuldgefängnis zu schicken. Bei dem Wort Gefängnis erstarrte jeder Tropfen meines Blutes und mein Schrecken war so groß, dass ich blass wurde wie ein Verbrecher, der zum ersten Male den Ort seiner Hinrichtung erblickt. Meine Wirtin, die mich nur in Schrecken versetzen wollte und nicht in einen Zustand, der nicht ihren Absichten entsprach, lenkte sofort wieder ein und sagte mitleidig, fast zärtlich, dass es nur meine eigene Schuld sein würde, wenn sie zum Äußersten greifen müsste. Dass sie aber glaube, ich würde wohl noch einen Freund in der Welt finden, der die Angelegenheit zu unser beider Zufriedenheit in Ordnung bringen und dass sie ihn zum Tee heraufbringen würde, wenn sie hoffen dürfte, dass wir miteinander einig werden würden. Ich sagte kein Wort, saß stumm und betäubt in Angst und Schrecken. Frau Jones dachte wohl, dass es gut sei, das Eisen zu schmieden, solange die Eindrücke noch stark bei mir wären, und so ließ sie mich allein mit all den Schreckbildern meiner Fantasie, die der Gedanke an das Gefängnis in mir aufregte. Wie mich davor retten? Wie mich davor retten? In diesem Zustande blieb ich wohl eine halbe Stunde ganz in Kummer und Verzweiflung versunken, als meine Wirtin wieder hereinkam. Als sie meine große Niedergeschlagenheit sah, tat sie, um ihren Plan weiterzuführen, sehr mitleidig, hieß mich guten Mutes sein, denn die Sache würde ja nicht so schlimm werden, als ich es mir vorstellte, wenn ich es nur mit mir selbst gut meinen will. Der Schluss war, dass sie einen sehr achtbaren Herrn gebracht habe, der mit uns den Tee trinken werde und der mir den besten Rat geben würde, wie ich aus dem Elend herauskommen könnte. Hierauf ging sie, ohne meine Antwort abzuwarten, und kam mit diesem sehr achtbaren Herrn zurück, dessen sehr achtbare Unterhändlerin sie wie bei vielen anderen gewesen war. Der Herr machte mir beim Eintritt eine sehr höfliche Verbeugung, die ich kaum Kraft oder Geistesgegenwart hatte zu erwidern. Da nahm es die Wirtin auf sich, die Honneurs unserer ersten Zusammenkunft zu machen, denn ich hatte ihn, soweit ich mich erinnern konnte, niemals vorher gesehen, bot ihm einen Stuhl an und setzte sich selbst auf einen anderen. Die ganze Zeit wurde kein Wort geredet. Ein einfältiges vor mich starren war das Ganze, was ich mit meinem Gesichte machen konnte. Der Tee war fertig und die Wirtin, die keine Lust hatte, Zeit zu verlieren, sagte, als sie mein Schweigen und mein blödes Aussehen dem sonderbaren Fremden gegenüber sah, in einem grob vertraulichen Tone: »Nun, Miss Fanny, halten Sie doch den Kopf hoch, mein Kind. Was heißt das? Sorgen sind nur für kurze Zeit gut. Seien Sie doch heiter. Hier ist ein sehr achtbarer Herr, der von Ihrem Unglück gehört hat und Ihnen helfen will. Sie müssen besser mit ihm bekannt werden. Machen Sie mir jetzt nicht die Zimperliche, sondern handeln Sie, solange es Zeit ist.« In dieser ebenso feinen wie beredten Aufmunterung unterbrach sie der Herr, der wohl bemerkte, dass ich erschrocken und zornig aussah und unfähig war zu antworten. Er sah wohl, dass diese Art eher dazu führen würde, mich seinem Anliegen abgeneigt zu machen. Er wandte sich daher zu mir und sagte, er wäre von meinem Geschicke vollständig unterrichtet und dass die Umstände meines Malheurs sehr harte wären für eine Person von meiner Jugend und Schönheit. Und er habe schon lange sein Wohlgefallen an mir gefunden. Dabei berief er sich auf Frau Jones. Weil er aber gesehen habe, wie eng ich mit einem anderen verbunden gewesen wäre, so hätte er alle Hoffnung verloren, bis er von dem plötzlichen Wechsel meines Schicksals gehört hätte. Da hätte er der Hauswirtin ausdrücklichen Befehl gegeben, darauf zu sehen, dass es mir an nichts fehle. Und wenn er nicht eine unaufschiebbare Reise nach Den Haag zu machen gehabt hätte, so würde er mir selber während meiner Krankheit aufgewartet haben. Bei seiner gestrigen Rückkehr aber hätte er von meiner Wiederherstellung gehört und die Wirtin um ihre Vermittlung gebeten, um mit mir bekannt zu machen. Er wäre aber sehr ärgerlich über die Art und Weise, wie sie ihm dieses Glück verschafft habe. Um mir aber zu zeigen, wie sehr er ihr Benehmen missbillige und wie weit er davon entfernt sei, aus meiner unangenehmen Lage Vorteil zu ziehen oder gar aus meiner Dankbarkeit sich Hoffnungen zu sichern, so wolle er auf der Stelle und vor mir die Schuld bei der Wirtin bezahlen und mir die Quittung geben. Und dann sollte ich volle Freiheit haben, sein Gesuch anzunehmen oder abzuschlagen. Er denke zu groß von mir, um meine Neigungen irgendwie Gewalt anzutun. Während er so sprach, wagte ich kaum, ihn anzublicken. Ich sah nur, dass seine Gestalt, die eines gut aussehenden Herrn von ungefähr 40 Jahren und dass er gewöhnlich angezogen war. Der Glanz von einem großen Diamantring an seinem Finger fiel mir in die Augen, da er seine Hand, während er sprach, bewegte, wohl um mir damit großes Erwarten von sich beizubringen. Kurz, er war, was man einen stattlichen Mann nennt, mit einem R von Geburt und Rang. Auf alles, was er sagte, antwortete ich nur mit Tränen, die mir zur Erleichterung notwendig waren. Meine Stimme erstickten und mein Schweigen entschuldigten, denn ich wusste wirklich nicht, was antworten. Mein Anblick rührte ihn, wie er mir später erzählte, auf eine unwiderstehliche Art, um mir etwas weniger Grund zur Trauer zu geben. Verlangte er Feder und Tinte, die die Wirtin schon in Bereitschaft hielt, und bezahlte ihr auf den Heller jede ihrer Forderungen. Außerdem gab er ihr noch ein Geschenk, das er, ohne dass ich es wusste, dazulegte. Die Quittung drängte er mir nun freundlich auf, schob sie mir in die Hand und die Hand in die Tasche. Ich war noch immer in dem gleichen Zustand der Betäubnis und Verzweiflung. Und schon hatte, ehe ich es bemerkte, die schlaue Wirtin sich aus dem Zimmer gedrückt und mich mit dem Fremden allein gelassen. Aber es verursachte mir das gar keine Beunruhigung. Ich war so leblos und gleichgültig gegen alles. Der Herr war kein Neuling in diesen Sachen. Er rückte näher an mich heran und trocknete mir, mich tröstend, mit seinem Taschentuch die Tränen ab, die mir über die Wangen liefen. Und schon versuchte er es, mich zu küssen. Ich widerstand nicht, willigte ein. Ich saß ganz still, und da ich mich durch die vor meinen Augen geschehende Bezahlung als eine von vornherein Verkaufte ansah, so war es mir ganz gleichgültig, was aus meinem armseligen Körper wurde. Ohne Leben, Kraft oder Mut, mich auch nur im Geringsten zu widersetzen, selbst nicht einmal mit der unserem Geschlechte eigentümlichen Scham, litt ich alles, was dieser Mann mit mir vornahm. Der unmerklich von Freiheit zu Freiheit ging, seine Hand zwischen Busen und Halstuch vergrub und danach Lust herumwühlte. Und weil er gar keinen Widerstand fand, nahm er mich in die Arme und trug mich leblose und regungslose aufs Bett und legte mich sanft darauf nieder. Und da er mich nun so nach seiner Bequemlichkeit hatte, verlor ich das Bewusstsein für das, was er an mir tat. Aus dieser Empfindungslosigkeit erwachte ich erst, als ich ihn in mir eingewühlt fühlte, während ich duldend und ohne Empfinden oder Vergnügen dalag. Ein todkalter Körper konnte kaum weniger Leben haben als ich. Sobald er seine Leidenschaft gestillt hatte, stand er auf, brachte meine Kleider in Ordnung und bemühte sich mit der größten Zärtlichkeit, die Stimme des Gewissens und der Sinnlosigkeit in mir zu ersticken, die mich befielen, als ich mich endlich bewusst auf diesem Bette und dem fremden Manne gegenüberfand. Ich zerraufte mein Haar, rang meine Hände, schlug mir auf die Brust. Ja, meine ganze Wut hatte sich auf mich gerichtet, da ich glaubte, dass ich mir dem neuen Herrn gegenüber nichts herausnehmen dürfte. Deshalb bat ich ihn auch, mit mehr Unterwürfigkeit als Zorn mich allein zu lassen, damit ich wenigstens meinen Schmerz in Ruhe gemessen könne. Dies schlug er mir ab, aus Furcht, wie er sagte, ich möchte mir ein Leid antun. Heftige Leidenschaften dauern selten lange und die der Frauen am wenigsten. Eine tote Stille folgte diesem Toben und ich zerfloss in einem Strom von Tränen. Hätte mir noch ein paar Augenblicke zuvor jemand gesagt, dass ich je mit einem anderen zu tun haben werde wie mit Charlie, ich würde ihm ins Gesicht gespuckt haben. Oder hätte mir einer eine weit größere Summe angeboten, als ich vorhin bezahlen sah, so würde ich das Anerbieten mit kaltem Blute zurückgewiesen haben. Aber Laster und Tugend hängen ganz von den Umständen ab. Unerwartet, umringt, mürbe gemacht durch bittere Betrübnis und betäubt durch die Angst vor dem Gefängnis, wird mein Fehltritt desto verzeihlicher sein, da ich in keinem Sinne daran teilhatte. Der erste Schritt ist entscheidend, und er war jetzt gemacht. Darum glaubte ich nicht länger, ein Recht zu haben, einem Menschen Liebkosungen zu verweigern, der das einmal über mich gewonnen hatte, ohne darauf zu sehen, wie. Und demnach betrachtete ich mich so in der Gewalt dieses Mannes, dass ich seine Küsse und Umarmungen litt, ohne Widerstreben, ohne Ärger zu heucheln, nicht weil ich darüber Freude empfunden oder Widerwillen besiegt halte, nein, was ich duldete, ertrug ich aus einem Gefühl der Dankbarkeit oder als notwendige Folge dessen, was geschehen war. Er hatte jedoch so viel Achtung vor mir, dass er das Äußerste nicht wiederholte. Er fühlte sich sicher im Besitz und begnügte sich damit, mich nach und nach seinen Wünschen gemäß zu erziehen. Er wartete auf die Zeit, da seine Freigebigkeiten und sein Werben Früchte tragen sollten, und er hatte sich später oft genug vorgeworfen, dass er die Früchte zu unreif gepflückt und seine Begierde an einem leblosen Körper befriedigt hätte. Das ist wahr. Mein Herz hat ihm nie verziehen, auf welche Art ich ihm zuteil geworden, obgleich ich Ursache gehabt hätte, mich darüber zu freuen, da er in mir etwas gefunden hatte, das ihn hielt und das er nicht mehr so leicht verlassen konnte. Inzwischen war es tiefer Abend geworden. Das Mädchen kam herein, um den Abendtisch zu decken, und ich sah mit Freuden, dass dabei meine Wirtin fehlte, die mir jetzt Gift geworden war. Es wurde ein hübsches Abendessen aufgetragen, dem eine Flasche Burgunder nicht fehlte. Als das Mädchen draußen war, drang mein Herr darauf, dass ich mich in den Lehnstuhl ans Kamin setze und ihm beim Essen wenigstens zusehe, da ich jede Nahrung verweigerte. Ich gehorchte, mit Trauer im Herzen, da ich das liebe Zusammensein mit meinem Charlie und diesen zwangvollen Abend verglich. Während des Essens suchte er nach allen Trostmitteln, mich mit meinem Schicksal auszusöhnen. Er erzählte, sein Name wäre H., sein Bruder sei der Graf von L. und dass er mich durch die Vermittlung meiner Wirtin gesehen und mich so sehr nach seinem Geschmack gefunden habe, dass er ihr den Auftrag gab, mich ihm zu verschaffen, um welchen Preis auch immer. Dass er es endlich erzielt hätte und dass er so sehr glücklich wäre und auf das Herzlichste wünsche, dass ich es ebenfalls würde und dass mich seine Bekanntschaft schon nicht gräuen würde. Mit gütiger Überredung brachte er es dahin, dass ich ein halbes Rebhuhn und 3 bis 4 Gläser Wein zu mir nahm. War es, dass dem Wein etwas beigemischt war oder dass mir nur das gefehlt hatte, um mir die natürliche Lebhaftigkeit meines Temperamentes wiederzugeben, ich begann Herrn weniger unsympathisch zu sehen als bisher, wenn auch nicht die kleinste Spur von Liebe zu ihm in mir war. Jeder andere Mann, der unter diesen Umständen das für mich getan hätte, wäre mir gerade so recht gewesen oder so gleichgültig wie H. Es gibt keinen ewig währenden Kummer. Der meine war, wenn auch nicht ganz ausgetilgt, so doch wie versenkt, und mein Herz, das so lange in Angst und Schmerz gelebt hatte, wurde wieder dem Vergnügen und der Zerstreuung zugänglicher. Ein wenig Weinen erleichterte mich und ein Aufschluchzen schien mir eine drückende Last wegzuheben. Ich fühlte, wie mein Gesicht, wenn auch nicht glücklich, so doch beruhigter auszusehen begann. H. hatte auf diese Veränderung gewartet, sie vielleicht bewirkt und war zu klug, sie nicht auszunützen. Wie zufällig schob er den Tisch zwischen uns weg und setzte einen Stuhl hin. Er sprach zärtlich lieb zu mir und nahm meine Hände. Und schon küsste er mich und erlaubte sich alle Freiheit mit meinem Busen, der wegen meines Negligés ganz offen für ihn lag und sich jetzt nicht mehr aus Unwillen als mehr aus scheuer Furcht und Scham hob. Aber bald gab er mir mehr Grund des Sträubens, als er seine Hand über meine Strumpfbänder gleiten ließ, den Weg wieder zu finden, den er vorhin so unverteidigt und offen vorgefunden hatte. Jetzt brachte er aber meine Schenkel nicht auseinander. Ich wehrte sanft ab und bat ihn, mich zu lassen, sagte, dass ich nicht wohl sei, aber er glaubte, das sei bloß von mir so getan und nicht mein Ernst. So stellte er mir also die Bedingung, dass er von mir lassen wolle, wenn ich gleich zu Bett ginge. In einer Stunde würde er zurück sein und hoffte, mich dann nachgiebiger zu finden. Ich sagte nicht ja und nicht nein, aber in meiner Art und meinem Aussehen war wohl etwas, das ihm sagte, ich hätte nicht Kraft genug über mich, um ihm etwas abzuschlagen. Er ging, und kaum, dass ich Zeit gehabt hätte, mich zu fassen und nachzudenken, kam das Mädchen und brachte auf einem silbernen Teller eine Schale. Die Wirtin schickte da einen Brauttrank und bäte mich, ihn zu trinken, bevor ich zu Bett ginge. Kaum hatte ich ihn getrunken, so fühlte ich eine solche Hitze in mir, dass es mir wie Feuer durch den Körper lief. Ich brannte und glühte und sehnte mich nach einem Manne. Als ich im Bett lag, nahm das Mädchen das Licht fort und ging mir gute Nacht wünschend aus dem Zimmer und schloss die Türe. Sie war wohl kaum die Treppe hinuntergegangen, als Herr H. die Tür öffnete und nur mit Schlafrock und Nachtmütze angetan hereinkam, 2 brennende Kerzen in der Hand, was mich, obgleich ich es ja so erwarten musste, doch in Schrecken setzte. Er kam auf den Zehen ans Bett und sagte leise, »Ich bitte Sie, Liebe, erschrecken Sie nicht. Ich will zärtlich und lieb gegen Sie sein.« Und nun warf er schnell seine Kleider ab und sprang ins Bett, wobei ich Gelegenheit hatte, seinen guten Bau, starke Glieder und eine vollbehaarte Brust zu sehen. Das Bett knackte, als es diese neue Last aufnahm. Er lag vorne und ließ die Lichter brennen, um auch die Augen zu befriedigen. Denn kaum hatte er mich geküsst, warf er die Bettdecke ab und schien über den Anblick meines Leibes sehr entzückt und bedeckte ihn mit Küssen. Dann hob er zwischen meinen Schenkeln kniend sein Hemd auf, zeigte mir seinen steifen, strotzenden Speer mit der glühend roten Spitze, und schon fühlte ich ihn in mich eindringen, bis an die Wurzel. Und wie ich ihn fühlte, die heftigen Stöße riefen die Natur hinunter an ihren Lieblingsplatz, und sie weigerte, sich nicht lange dahin zu kommen. Alle meine Lebensgeister stürzten sich wie mechanisch nach diesem Mittelpunkt des Reizes, und ich verlor alle Zurückhaltung, überließ mich ganz dem Sturz der Bewegungen. Freudenschreie entbrachen meiner Brust und Seufzen und Stöhnen, denn ich war ja nichts als ein Weib und konnte meiner wahren Liebe keine Treue halten. Und doch, was für ein unendlicher Unterschied zwischen den Gefühlen dieser ganz sinnlichen Liebe, die nur aus dem Zusammensein der Geschlechter kam, und jener süßen Wut, jenem Sturm tätiger Lust, die der Genuss jener Liebe kennt, in der zwei Herzen, die zärtlich miteinander vereinigt sind, sich noch enger verbinden, um ihre Freude noch zu erhöhen und ihr ein Leben zu geben, das kein Ende hat, da sie nicht an der Sättigung der bloßen Begierde stirbt. Herr H., den solche Unterscheidungen nicht störten, gab sich zwischen jedem neuen Angriff kaum Zeit zum Atemholen. Es lag ihm wohl daran zu zeigen, dass seine Stärke nicht bloß ein Aushängeschild, sondern eine Tatsache sei, und so war er in wenigen Minuten wieder zu einem neuen Angriff bereit, den wieder ein Sturm von Küssen einleitete. Und so hielt er mich in unverminderter Hitze, umarmt und immer aufs Neue umarmt, bis zum Morgenanbruch, und ließ mich die ganze Zeit die Stärke seines Schwanzes, die Breite seiner Schultern und die Strammheit seiner Muskeln fühlen. Eine Männlichkeit, die eine Vorstellung von jener unserer alten, stattlichen Barone und Ritter gab, da sie noch die Streitaxt führten und deren Nachkommen jetzt so ganz verzärtelt, verfeinert und verwässert sind, die so blass sind und so artig und so männlich wie ihre Schwestern. Herr H. war mit sich zufrieden, als der Tag über seinem Triumph anbrach, und so überließ er mich dem erquickenden Schlaf, den er so nötig hatte wie ich.